Drittes Kapitel. Die Begegnung. Ohne irgendjemandem meine Pläne zu offenbaren, ordnete ich an, unweit von der Stelle anzulegen, wo ich im Jahr zuvor den beiden Alten begegnet war. Dann fuhr ich mit einem kleinen Kutter allein zum Dorf. Dem Kapitän des Schiffes indes hatte ich befohlen, die Handelsroute fortzusetzen. Ich hoffte, mit Hilfe der Einwohner des Ortes die beiden sibirischen Alten zu finden. Dann wollte ich jene Zeder mit eigenen Augen sehen und den billigsten Weg finden, sie zum Schiff zu transportieren. Ich machte den Kutter an einem Stein fest und wollte schon zum nächsten Haus gehen, da sah ich eine Frau auf einem Hügel stehen und ging zu ihr, in der Hoffnung, von ihr nützliche Informationen zu erhalten. Sie trug eine alte Wattejacke, einen langen Rock und Gummistiefel, wie sie viele Leute des hohen Nordens im Herbst und Winter tragen. Ihr Kopftuch war so gebunden, dass es Stirn und Hals völlig bedeckte. Es war schwer, ihr Alter zu schätzen. Ich begrüßte sie und erzählte ihr von den Alten, die mir letztes Jahr begegnet waren. »Wladimir, du hast letztes Jahr mit meinem Großvater und meinem Urgroßvater gesprochen«, sagte sie. Ich war überrascht. Sie hatte eine junge Stimme, eine deutliche Aussprache, duzte mich sogleich und sprach mich mit meinem Vornamen an. An die Namen der Alten konnte ich mich nicht erinnern. Ich wusste noch nicht einmal, ob wir uns einander überhaupt vorgestellt hatten. Ich dachte, bestimmt haben wir das getan, wie wüsste sie sonst meinen Namen? Also beschloss ich, sie ebenfalls zu duzen und fragte, »Und wie heißt du?« »Anastasia«, antwortete die Frau und reichte mir ihre Hand mit der Handfläche nach unten, gleichsam zum Küssen. Diese Geste einer Dorffrau in Wattejacke und Gummischuhen, die in jener Einöde am Ufer stand und eine Dame von Welt spielte, amüsierte mich. Ich drückte ihr die Hand, geküsst habe ich sie natürlich nicht. Sie lächelte scheu und schlug mir vor, mit ihr in die Taiga zu gehen, wo ihre Familie lebte. »Aber wir müssen durch die Taiga gehen und es ist ein Marsch von 25 Kilometern, wenn es dir nichts ausmacht, Wladimir.« »Nun ja, das ist eine ganz schöne Strecke«, antwortete ich der Frau und dachte bei mir. 25 Kilometer durch die unwegsame Taiga gehen, das ist kein Klacks. Dazu bräuchte ich eigentlich einen Begleiter von der Wachmannschaft. Aber dafür müsste ich das Dampfschiff einholen, mit dem ich keinerlei Verbindung hatte. Um keine Zeit zu verlieren, beschloss ich, allein zu gehen. Aber ich wollte von der Frau wissen, »Kannst du mir dann die klingende Zeder zeigen?« »Ja, das kann ich.« »Kennst du dich mit solchen Bäumen aus und wirst du mir davon berichten?« »Alles, was ich darüber weiß, werde ich dir mitteilen. Dann lass uns gehen.« Unterwegs fragte ich Anastasia, wie lange sie schon allein in der Taiga lebte. Anastasia erzählte mir, dass ihre Familie schon seit vielen Generationen im Zedernwald lebte. Und von ihren Vorfahren habe sie gehört, dass ihre Ahnen hier bereits seit Jahrtausenden lebten. Mit Menschen unserer Zivilisation nehmen sie nur sehr selten Kontakt auf. Diese Kontakte finden nicht in ihren eigenen Wohnorten statt, sondern in Siedlungen, die sie als Jäger oder Dörfler verkleidet, als wenn sie aus einem Nachbardorf wären, ab und zu besuchen. Anastasia war auch schon in zwei Städten gewesen, Tomsk und Moskau, aber jeweils nur einen Tag lang und ohne Übernachtung. Sie hatte herausfinden wollen, ob ihre Vorstellungen vom Stadtleben falsch waren. Sie hatte Beeren und Dörrpilze verkauft und so Geld für die Reise gespart. Eine Dorffrau hatte ihr einen Pass geborgt. Anastasia missbilligte die Idee ihres Großvaters und ihres Urgroßvaters, das Holz der heilsamen, klingenden Zeder an viele Menschen zu verteilen. Ich fragte sie nach dem Grund dafür. Sie antwortete: »Die Stücke würden nicht nur in die Hände guter Menschen gelangen, sondern auch, und zwar hauptsächlich, in die schlecht handelnder Menschen. Am Ende wäre der Schaden dann größer als der Nutzen. Worauf es ankomme, sei, guten Menschen zu helfen und Menschen, durch die Gutes geschieht. Wenn man jedem ohne Unterscheidung helfe, ändere sich nichts am Missverhältnis von Gut und Böse oder alles werde sogar nur noch schlechter.« Nach der Begegnung mit den sibirischen Alten hatte ich viele populärwissenschaftliche Bücher sowie historische und wissenschaftliche Werke gelesen, in denen von den besonderen Heilkräften der Zeder die Rede war. Während ich versuchte, Anastasias Beschreibung der Lebensweise der Menschen im Zedernwald zu ergründen und zu verstehen, dachte ich bei mir, womit könnte ich ihre Lebensweise vergleichen? Dabei fiel mir die Familie Luikow ein, die durch zahlreiche Veröffentlichungen in der Presse bekannt geworden war. Mehr als 100 Jahre lang hatte diese Familie in der wilden Taiga gelebt. Als die Luikows zufällig von Geologen entdeckt wurden, erschienen viele Zeitungsartikel über sie. Außerdem erinnerte ich mich an eine Fernsehsendung mit dem Titel »Sackgasse Taiga«, die von der Familie handelte. Aufgrund der von mir gelesenen Artikel hatte ich mir die Luikows als Menschen vorgestellt, die sich in der Natur gut auskennen, ansonsten aber völlig ungebildet sind und keine Ahnung von der modernen Zivilisation haben. Anastasia hingegen schien nicht nur über unser Leben, sondern auch über andere Dinge Bescheid zu wissen, wenngleich mir nicht klar war, was diese anderen Dinge waren. Sie sprach eine Menge über das Stadtleben und kannte sich sehr gut damit aus. Nach etwa 5 Kilometern Waldwanderung ging mir die Puste aus, denn es gab in dieser Wildnis keinen Weg, ja noch nicht einmal einen erkennbaren Pfad. Wir mussten uns irgendwie durch umgestürzte Bäume, Gebüsch und Gestrüpp schlängeln. Die voranschreitende Frau hingegen zeigte keinerlei Anzeichen von Müdigkeit, und es wäre mir peinlich gewesen, meine eigene Schwäche einzugestehen, indem ich eine Rast vorschlug. Als wir an eine kleine Lichtung kamen, an deren Rand ein kleiner Bach verlief, sagte die Frau, »Du bist wahrscheinlich müde, Wladimir. Wenn du willst, können wir uns an diesem Rinnsal ausruhen.« »Sehr müde bin ich eigentlich nicht, aber es wäre für mich an der Zeit, etwas zu essen,« antwortete ich und setzte mich sogleich aufs Gras am Rande der Lichtung. Dann öffnete ich meinen Rucksack und holte ein paar belegte Brote und ein Fläschchen feinen Cognac hervor. Ich bot ihr auch einen Schluck an, aber sie lehnte ab. Auch wollte sie nicht mit mir essen, sondern sagte, »Ich habe gar keinen Hunger, Wladimir. Iss du nur allein. Ich werde in der Zwischenzeit in der Sonne baden.« Nach diesen Worten ging sie 3 Schritte von dem Ort fort, an dem ich saß, zog sich die Jacke, das Kopftuch und den langen Rock aus, legte alle Sachen in einen hohlen Baum und behielt nur ein kurzes, leichtes Kleidchen an. Nachdem sie das Kopftuch abgenommen hatte, das einen Großteil ihres Gesichtes bedeckt hatte, war ich von dem Anblick so überrascht, dass ich mich fast an dem Cognac verschluckt hätte. Doch als sie dann nur noch in ihrem kurzen Kleidchen vor mir stand, hätte ich an Wunder geglaubt, so hätte ich das Ganze sicher für eine Art magische Verwandlung gehalten. Vor mir stand eine junge, tadellos gebaute Frau mit langem, goldblondem Haar. Sie war von außergewöhnlicher Schönheit. Ich konnte mir keine Schönheitskönigin vorstellen, die es mit ihr hätte aufnehmen können. Und wie es sich später herausstellte, war auch ihr Intellekt unvergleichlich. Alles an dieser sibirischen Frau war attraktiv und bezaubernd. Anastasia legte sich mit ausgestreckten Armen ins Gras, die Handflächen zur Sonne gewandt, und schloss selig ihre Augen. Ich war so hingerissen von ihrem Anblick, dass ich darüber das Essen vergaß und nur noch sie anschaute. Offenbar spürte sie meinen Blick, denn sie wandte ihren Kopf mir zu, sah mich an, lächelte und schloss wieder die Augen. Sie trug kein Make-up, hatte ebenmäßige Züge und eine zarte Haut. Kein Vergleich mit den rohen, verwitterten Gesichtern der Einwohner des sibirischen Hinterlands. Ihre großen, gütigen Augen waren grau-blau, und ihre Lippen lächelten sanft. Obwohl sie nur ein leichtes Kleidchen trug, das an ein Nachthemd erinnerte, hatte ich den Eindruck, dass ihr trotz der vielleicht 12 bis 15 Grad nicht kalt war. Das goldene Sonnenlicht spiegelte sich in ihren nach oben gerichteten Handflächen. Sie war halbnackt und wunderschön. Ich betrachtete sie. Meine Gedanken und Gefühle gerieten in Verwirrung. Während ich versuchte herauszufinden, was als nächstes zu tun war, dachte ich, warum hat sie sich ausgezogen? Warum hatte sie sich so verführerisch auf das Gras gelegt? Wieso entblößen die Frauen eigentlich immer ihre Beine, ihre Brüste oder beides gleichzeitig, indem sie kurze Röcke und ein Kleid mit tiefem Ausschnitt tragen? wohl um die Aufmerksamkeit der Männer auf sich zu lenken. Als wollten sie sagen, seht mich an, wie reizend, verführerisch und zugänglich ich bin. Was kann ein Mann da tun? Entweder dem Verlangen widerstehen und so die Frau mit seiner Gleichgültigkeit beleidigen oder ihr den Hof machen. Aber wie sollte ich ihr in dieser Situation meine Aufmerksamkeit zeigen? Wir waren allein im Wald, sodass eigentlich keine Worte nötig waren, sondern etwas anderes. Sollte ich sie einfach küssen? Oder wollte sie mehr? Ich fragte sie. Anastasia, fürchtest du dich nicht allein, durch den Wald zu laufen? Sie öffnete die Augen, wandte ihren Kopf mir zu und sagte lächelnd, ich habe hier nichts zu befürchten. So? Und wie würdest du dich wehren, wenn 2, 3 Männer, sagen wir Geologen oder Jäger, dich überfallen? Statt mir zu antworten, lächelte sie nur. Ich dachte nach. Wieso nur hat diese junge, schöne und außergewöhnlich verführerische Frau vor nichts und niemandem Angst? Was dann geschah, ist mir noch heute peinlich. Ich legte mich zu der im Gras liegenden Anastasia, legte meinen Arm um ihre Schultern und zog sie zu mir heran. Sie leistete kaum Widerstand, obwohl ich spürte, dass in ihrem wendigen Körper beachtliche Kräfte steckten. Von dem Duft ihrer Haare, den ich einatmete, wurde mir ein wenig schwindelig und ich versuchte, doch mein Annäherungsversuch scheiterte, denn im gleichen Augenblick schwanden mir die Sinne. Das Letzte, woran ich mich erinnere, bevor ich ohnmächtig wurde, sind ihre Worte, »Bitte lass das, Wladimir, beruhige dich.« Und noch davor erinnere ich mich, wie mich plötzlich eine panische Angst überkam, eine grundlose Angst, wie man sie aus der Kindheit kennt, wenn man ganz allein zu Hause ist. Als ich erwachte, kniete sie bei mir. Sie hatte eine Hand auf meine Brust gelegt und mit der anderen gab sie jemandem nach oben hin und zu den Seiten Zeichen. Dabei lächelte sie. Doch ihr Lächeln galt nicht mir, sondern irgendjemandem, der uns unsichtbar umgab oder sich über uns befand. Mit ihren Gesten wollte Anastasia ihrem unsichtbaren Freund offenbar zeigen, dass ihr nichts Böses geschehe. Dann schaute sie mir ruhig und zärtlich in die Augen und sprach, »Beruhige dich, Wladimir, alles ist vorbei.« »Was ist denn geschehen?« wollte ich wissen. »Die Harmonie hat dein Verhalten mir gegenüber, hervorgerufen durch dein Verlangen, nicht gebilligt. Später wirst du alles selbst verstehen.« »Was redest du da von Harmonie? Du selbst warst es doch, die sich gesträubt hat.« »Ja, auch ich habe dein Verhalten missbilligt. Es war mir unangenehm.« Ich setzte mich auf und rückte meinen Rucksack näher zu mir. »Ist ja drollig. Sie hat es missbilligt. Es war ihr unangenehm. Ihr Frauen unternehmt einfach alles, um Männer zu verführen. Ihr entblößt eure Beine und Brüste, tragt hohe Absätze, auch wenn sie noch so unbequem sind, wiegt euch beim Gehen kokett in den Hüften und wenn einer anbeißt, bekommt er zu hören, »Bitte, lassen Sie mich in Ruhe. Für wen halten Sie mich eigentlich?« »Wozu dann diese ganze Show? Heuchlerinnen! Als Geschäftsmann habe ich viele von eurer Sorte kennengelernt. Erst treibt ihr eure Spielchen, dann ziert ihr euch. Doch in Wahrheit wollt ihr alle nur eins. Wieso hast du zum Beispiel deine Kleider abgelegt? Es ist doch gar nicht heiß. Dann hast du dich ins Gras gelegt, dich in Schweigen gehüllt und verführerisch gelächelt. Ich trage solche Kleider nicht gern, Wladimir, und ziehe sie nur an, wenn ich den Wald verlasse und unter die Menschen gehe, um wie sie auszusehen. Ich habe mich zur Entspannung gesonnt und um dich nicht beim Essen zu stören. So, so, nicht stören wolltest du mich also, ist dir leider nicht ganz gelungen. Bitte vergib mir, Wladimir. Natürlich hast du recht. Jede Frau möchte die Aufmerksamkeit der Männer erregen, wenn auch nicht nur auf ihre Beine und ihren Busen. Sie möchte halt nur nicht, dass der Mann ihrer Träume, der auch ihre anderen Werte zu schätzen weiß, achtlos vorbeiläuft. Aber hier ist doch niemand vorbeigelaufen, und welche anderen Werte soll man noch sehen, wenn einem diese Beine praktisch ins Gesicht springen? Ihr Frauen habt keinen Sinn für Logik. Tja, leider, so ist es manchmal im Leben. Sollen wir vielleicht weitergehen, Wladimir? Bist du mit dem Essen fertig? Hast du dich ausgeruht? Mir schoss der Gedanke durch den Kopf, ob ich mit dieser wilden Philosophin wirklich weitergehen sollte. Außerdem verfügte sie offenbar über recht ungewöhnliche Fähigkeiten, denn ich hatte allein durch ihre Berührung mein Bewusstsein verloren. Was war zu tun? Sollte ich umkehren? Nein, ich würde den Weg zurück zum Fluss gar nicht finden. Wir mussten weiter. Also sagte ich, nun gut, lass uns gehen.